Und am Ende bin ich tatsächlich an meinen Job gekommen, weil ich auch bei Accenture zu einem Karriere-Event war und dort den Leiter für Technologieinnovation in Deutschland getroffen hat, Matthias Ziegler, und ihn tatsächlich schlichtweg gefragt habe, ob Quantencomputing für sie relevant ist.
Herzlich willkommen zur 11. Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Wie immer ist Konstantin dabei.
Hallo.
Und ich freue mich ganz herzlich, heute Tim Leonard begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo.
Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wie alt bist du und als was arbeitest du?
Ja, ich bin 33 Jahre alt, Tim Leonhard, und arbeite bei Accenture. Das ist eine Technologieberatung und bin da in der Technologie-Innovationsberatung und Systemintegration.
Das klingt ja schon ganz spannend. Da freuen wir uns schon drauf, mehr darüber zu erfahren. Aber wie immer starten wir ganz am Anfang. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Physik zu studieren? Was hat dich dazu bewegt?
Also ich muss sagen, meine Begeisterung von Naturwissenschaften war schon immer groß. Ne? Also ich habe angefangen als Kind meinem Großvater Fragen zu stellen, wie warum jetzt ein Schneckenhaus eigentlich mixt wächst und ähnliche Sachen. Als mein Opa mir dann nicht mehr antworten konnte, bin ich irgendwann zur Schule gegangen, habe meine Mathematiklehrerin mit ähnlichen Fragen genervt. Damals waren es auch schon häufig angewandte Fragen, ja, so die Richtung, wie ist denn eigentlich so das optimelle Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis von so einer Cola-Dose? Ja? Wie muss denn da der Radius zu der Höhe stehen? Fand ich immer schon spannend. Und dann bin ich tatsächlich in meiner Leistungskurswahl habe ich so zwischen Chemie, Mathe, Physik geschwankt. Die Physiknoten waren damals tatsächlich nicht so gut. Und ich bin am Ende habe ich Chemie und Mathe gewählt und habe dann aber in meinem Zivildienst an der Messstelle für Umweltradioaktivität gearbeitet. Und ich muss sagen, ich habe am Ende Physik studiert, weil eigentlich der Zivildienststellenleiter dort jemand war, der mich so begeistern konnte für das Thema. Ja, ich auch einfach gemerkt habe, dass mehr und mehr Physikfragen, Fragen zur Fehlerrechnung, Differentialgleichung gekommen sind, dass ich dann gesagt habe, okay, ich starte jetzt eigentlich mal mit einem Online-Studiengang in Bremen, habe mir das für ein halbes Jahr parallel angeschaut und habe dann in Aachen angefangen, Physik zu studieren, 2007.
Ja, super cool. Und du hast ja schon erzählt, dass du eigentlich Chemie und Mathe hattest, so als Schwerpunkte in der Schule. Wie hast du dann die ersten Jahre oder auch das Studium in der Schwierigkeit wahrgenommen? War das irgendwie da schwierig reinzukommen oder ist es von Anfang an gut durchgeflossen?
Also uns wurde da früh der Zahn gezogen, ja. Also wenn man im Prinzip in die Vorkurse geht, dann hat man innerhalb der ersten 8 Wochen alles einmal abgefrühstückt, was man so im Abi gelernt hat. Das ist dann schon sehr überraschend und auch ein bisschen überwältigend, dabei man muss auch sagen, der Einstiegskurs in Physik hat dann auch sehr begeistert dafür. Also wir haben die Möglichkeit gegeben, da im Prinzip in Bereiche einzutauchen, die man sonst erst sehr spät im Studium hatte. Ja, ich glaube, also die ersten Theorievorlesungen waren nicht einfach, aber wenn man ein paar nette Freunde hat, ja, mit denen man die Übung zusammen macht, dann kommt man gut rein. Und am Ende, ich glaube, die größte Herausforderung war dann die theoretische Quantenphysik, ja, und wenn man das überstanden hat, dann ist alles okay.
Theoretische Quantenmechanik, ich denke, da sprichst du vielen Physikerinnen und Physikern aus der Seele, dass das ein wirklich schwerer Studienabschnitt ist. Aber du bist dann fortgeschritten in deinem Studium. Du hast noch Diplom gemacht, nehme ich an.
Ich bin tatsächlich einer der ersten Bachelor- und Masterstudiengänge.
Ah, sehr cool.
Also ich glaube, der zweite oder dritte Jahrgang, ja.
Okay, das heißt, du hast schon Bachelor, Master gemacht. Welche Themenrichtung hat dich dann im Master begleitet? Was hast du da als Schwerpunkt gewählt?
Also ich hatte mich schon in der TU0-Vorlesung tatsächlich einen Physiker, der mich für Quanteninformation begeistert hat. Und ich habe eigentlich seitdem versucht, so in die Richtung zu kommen. Und in Aachen hatte ich dann im Master die Möglichkeit, eine Festkörpervertiefung zu machen, experimentell. Und als, sagen wir mal, Spezialisierung dann ja, Quantencomputing, Quantentheorie-Vorlesungen zu hören. Ja, bei David DiVincenzo und Hendrik Blum, die im Prinzip gerade dann den Bereich Quantencomputing ausgebaut haben.
Das heißt, du hast dich nicht abschrecken lassen von den Quantenmechanikmodulen im Bachelor-Studiengang.
Das ist richtig, ja, sollte man nicht tun.
Und du warst dann am Ende von deinem Studium und hattest, wie viele Studierende, die Entscheidung zu treffen, Promotion, ja oder nein. Wie hast du dich entschieden und warum?
Das muss ich sagen, war in meinem Fall tatsächlich relativ einfach. Ja. Also ich wusste, also zum einen fand ich das Thema hochfaszinierend, zum anderen, also das Thema Quantencomputing. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben zur Simulation von und Design von im Prinzip so Silizium-Quantenpunkten, ja, auch der Fabrikation. Und eigentlich war das so die Vorarbeit für die ganze experimentelle Implementierung. Ja. Und den Spaß wollte ich keinem anderen überlassen. Und mein Betreuer hat mich damals auch gefragt, ob ich das denn gern weitermachen möchte. Und ich finde, als Physiker hat man tatsächlich die großartige Position nach dem Master, dass man sich entscheiden kann, noch 5 Jahre zu promovieren und damit eigentlich nichts verliert. Ja? Also man kann danach auch noch super in die Wirtschaft gehen, wenn das interessant ist, so wie ich das dann auch gemacht habe. Und deswegen war das eine relativ einfache Entscheidung, in die Promotion zu gehen.
Ja, du hast ja jetzt schon angesprochen, dass dir eigentlich die Promotion und das, was du gemacht hast, super viel Spaß gemacht hast, aber du danach jetzt einfach in die Wirtschaft rübergewechselt bist. Was war der Hintergrund? Wieso kam es zu diesem, ich sage mal, Richtungswechsel?
Also ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon immer so ein bisschen mit der, also zumindest mit der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft geliebäugelt. Ja. Also ich wollte immer so ein bisschen den Bezug zu den Anwendungen halten, so wie das früher schon in den Optimierungsfragen in Mathe war. Und ich habe parallel zu meinem Physikstudium einen Studiengang angefangen, der an der AWTH als Zusatzstudium angeboten wird. Also da gab es die Möglichkeit für Maschinenbauer, quasi den Wirtschaftswissenschaften Zusatz zu machen und damit zum Wirtschaftsingenieur zu werden. Das war für Physiker nicht so 100% vorgesehen, aber ich kannte ein paar Kommilitonen, die das auch gemacht hatten und habe dann im Prinzip parallel Rechnungswesen gehört, Investitionen, Finanzierung, alles, was auch so ein bisschen den mathematischen Anreiz hatte, Operations Research. Und eigentlich war dann im Prinzip ja nach Abschluss der Forschungsphase an der RWTH dann die logische Konsequenz, also am besten beides zusammenzubringen. Ja, und das gelingt mir bei Accenture tatsächlich ganz gut.
Du hast jetzt schon gesagt, du hast quasi an der Uni Vorwissen gesammelt. Und ich greife jetzt ein bisschen vor, wenn ich frage, hat sich das denn gelohnt, diese Module zu belegen, dieses Wissen da anzusammeln? Oder würdest du sagen, ich habe da eigentlich auch viel gelernt, was ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr brauche?
Bin da vielleicht einer der wenigeren Fälle, bei denen das tatsächlich sich durchgezogen hat, dass ich die Module, die ich im Studium gemacht habe, auch jetzt noch brauche. Ja, also lineare Algebra, leider weiter relevant. Oder zum Glück, ja, je nachdem, wie man sieht. Das gleiche Thema Quantencomputing, die Hardware auf jeden Fall, ist tatsächlich kritisch. Liegt aber auch daran, dass ich, sag mal, dadurch, dass wir den Bereich bei Accenture in Deutschland relativ neu aufgebaut haben, auch, sag mal, damit ja, Vorschläge machen darf und das auch mitgestalten darf. Ja, deswegen hat man die Möglichkeit quasi, das in einem Bereich, wenn das interessant ist für Accenture, auch so zu gestalten. Und die andere Seite, die Nicht-Physik-Seite, also da bin ich sehr froh, dass ich in Betriebswirtschaft mal so die Grundlagen vom Rechnungswesen hatte, dass ich mich in Vereinen eingebracht habe, wo ich auch mal Kassenführer war und so. Das hilft auf jeden Fall im täglichen Umgang mit der Administration. Ja, also das ist auf jeden Fall gut. Geschadet hat es nicht, aber ich glaube auch, dass man in der Lage ist, das schnell zu lernen, ja, wenn man da interessiert und begeistert ist.
Das klingt ja so, als hättest du dann direkt den passenden Job für dich gefunden, so wo du alles anwenden kannst, was du schon bisher gelernt hast. Wie hast du den überhaupt gefunden? Also wie bist du auf die Firma aufmerksam geworden?
Also ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, endlos overengineert, würde man sagen. Also ich habe mich vorher schon lang und breit mit großen OneNote-Notizen damit auseinandergesetzt und habe sozusagen Unternehmensprofile gesammelt, habe mir angeschaut, was machen die. Ich war auf den Karrieremessen in Aachen, gerade tatsächlich den Namen nicht mehr im Kopf. Und da gab es eigentlich schon die Möglichkeit, dass man sozusagen mit unterschiedlichen Softwareentwicklungsunternehmen so nach dem Bachelor und so mal ins Gespräch kommt und sieht, wenn ich mich jetzt mit denen unterhalte, ist mein Profil überhaupt interessant für die? Was würden die von mir erwarten? Wo würden sie mich einsetzen? Kann ich vielleicht eine Masterarbeit schreiben? Und da hatte ich eigentlich so erste Kontaktpunkte zur Strategieberatung, zur so auch Technologieberatungen. War dann auch mal in ein, zwei im Prinzip solchen Karriere-Events, ja, wo man die mal genauer kennenlernen konnte. Da hat man sich ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen, wer arbeitet da eigentlich, welcher Typ von Mensch, ja, verstehe ich mich gut mit denen, könnte ich mir vorstellen, quasi einen Großteil meiner Zeit mit denen zu verbringen und gemeinsam Projekte anzugehen. Und was mir auch sehr geholfen hat, sind tatsächlich die DPG-Angebote, ja, also von der Ein Tag vor Ort fand ich super. Und am Ende, was auch in der Vorbereitung wirklich geholfen hat, war mal ein Sparringspartner, ja, so ein Mentor, den ich über das DPG-Mentoring bekommen habe. Da muss ich auch sagen, Rolf Loschek, da hatte ich großes Glück. Ja, der, auch als Berater hat mir da, glaube ich, guten Einblick gegeben einfach und auch so ein bisschen den Fokus gesetzt. Ne? Also ich hatte das vielleicht am Anfang, hatte ich es ja erwähnt, diese OneNote-Listen und so, das ist alles schön und gut, um eine Idee davon zu bekommen. Wenn ich im Nachhinein das nochmal machen würde, würde ich das, glaube ich, fast komplett lassen, ja, und mich ein bisschen einlesen, einfach quasi mal mit den Praktikern sprechen. Und das ist tatsächlich so eine Empfehlung, die ich jedem mitgeben würde, ist halt einfach direkt mit den Menschen zu sprechen, die in den Unternehmen arbeiten. Und am Ende bin ich tatsächlich an meinen Job gekommen, weil ich auch bei Accenture zu einem Karriere-Event war und dort den Leiter für Technologieinnovation in Deutschland getroffen hat, Matthias Ziegler. und ihr tatsächlich schlichtweg gefragt habe, ob Quantencomputing für sie relevant ist. Ja? Und direkt das Feedback bekommen habe, ja, auf jeden Fall. Also es war quasi zu dem Zeitpunkt glücklicherweise gerade so, dass sie halt diese Stelle noch nicht ausgeschrieben hatten, aber das schon in der Diskussion stand, dass es halt wichtig wäre, das aufzubauen. Und so bin ich an meinen Job gekommen. Ne?
Du hast jetzt schon gesagt, Quantencomputing, das ist so dein Thema. Könntest du nochmal für unsere ZuhörerInnen ganz kurz und ganz einfach die Funktionsweise und vor allen Dingen auch die Vorteile von Quantencomputing erklären, damit wir da so ein bisschen auf einer Wellenlänge sind?
Auf jeden Fall, ja. Also was ist Quantencomputing? Also die Idee an Quantencomputing ist eigentlich, dass man nicht mehr klassisch mit Einsen und Nullen rechnet, ja, wie man das eigentlich seit Abakus-Zeiten schon macht. Ja. Also das Prinzip hat sich nicht geändert. Und das Spannende ist tatsächlich, dass sich vor, ich glaube inzwischen waren es 40 Jahre, einige Physiker Gedanken gemacht haben, ein russischer Professor, aber auch Richard Feynman, und sich überlegt haben, so, ja, das, also dieses klassische Schalten an und aus, das entspricht irgendwie nicht der Art und Weise, wie die Teilchen, Elementarteilchen auf den kleinsten Größenskalen funktionieren. Ja, da habe ich seltsame Effekte, dass ich ein Teilchen gleichzeitig durch zwei Schlitze in einem Doppelspalt bewegen kann, und viele kennen ja diesen klassischen Doppelspalteffekt, dass es halt einen Unterschied macht, ob ich da hinschaue und messe und dann im Prinzip ein klassisches Maschinengewehrmuster dahinter bekomme, ja, oder ob ich so diese Wellendynamik dahinter habe. Und andere Effekte, dass halt bestimmte Teilchen, die vielleicht Millionen Kilometer entfernt voneinander sein können, interessanterweise Korrelationen aufweisen, ja, wie Würfel, die ich gleichzeitig würfe und dann die immer dieselbe Augenanzahl zeigen, obwohl es an sich komplett random ist. Und Richard Feynman hat tatsächlich ein gutes Gefühl dafür gehabt, weil es stellt sich raus, dass es Algorithmen gibt, die exponentiell schneller sind, ja, also im Prinzip rein theoretisch Probleme lösen kann, die man mit einem klassischen Computer gar nicht angehen kann. Und das Spannende ist tatsächlich, dass es heutzutage diese Systeme gibt, nicht nur in Laboren, ja, die werden verkauft in kleinen Skalen und sich eigentlich die ganze Welt jetzt die Frage stellt, okay, nachdem Google und andere Hersteller von diesen Quantencomputern gezeigt haben, dass man sehr theoretische Probleme damit lösen kann, sogar schneller als klassische Computer. Was ist denn eigentlich so das Anwendungsszenario? Wie kann ich das für irgendwas nutzbar machen, was uns halt tatsächlich in unserem Alltag irgendwann helfen wird? Und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema.
Sehr gut, vielen Dank. Ich denke, jetzt haben wir uns so grob auf ein Level gebracht, was das Quantencomputing angeht. Und ich denke, das ist auch ein guter Übergang zu deiner konkreten Arbeit. Was ist überhaupt deine Aufgabe bei Accenture? Also sollst du da Quantencomputer entwickeln oder was machst du da?
Genau, also Accenture ist hauptsächlich ein Unternehmen, was man als Beratung kennt, und das Spektrum ist da relativ breit. Also das geht tatsächlich los von Strategieberatung, die sich mit Themen befasst, wie welche Partner muss ich mir suchen, wenn ich sozusagen in dem Bereich, wenn ich Quantencomputing nutzen will. Gibt es vielleicht bestimmte Konsortien oder so, die man formen müsste, einfach um durch die Organisationsform und durch das Zusammenführen von Experten, ja, vielleicht diese Technologie weiterzuentwickeln. Es geht aber auch in eine Richtung, wo man, sagen wir, einfach mit den Software-Development-Kits, die es gibt, ja, sich anschaut, wie kann ich denn einfach mal ein Optimierungsproblem oder so damit modellieren. Ja, die sind heute noch alles sehr frühe Proof-of-Concepts, aber schon heute gibt es davon unglaublich viele Toolkits. Und die Frage ist am Ende auch tatsächlich, wie kombiniere ich die denn richtig und sind die denn zusammen lauffähig? Ja, also könnte ich damit theoretisch was bauen, was ich praktisch benutzen kann und jetzt nicht irgendwie ein, zwei Tage darauf warten muss, bis das Ergebnis kommt, das vielleicht sogar in irgendwelche Unternehmensprozesse einbinden, die zuverlässig sind. Ja, also das ist so die ganz langfristige Perspektive. Und das Spannende ist immer, dass es natürlich aus Physikersicht immer die großen Fragen gibt, die grundlegend sind. Wie kann ich ein gutes Qubit entwickeln? Aber die ganze Technologie sich natürlich nur gut entwickeln kann, wenn das am Ende auch, sagen wir mal, nutzbar ist, ja, und vielleicht auch durch die nächste Generation verstanden wird. Also ich hoffe, dass man dann irgendwann quasi eine Generation von Quantum Natives hat, die das intuitiver verstehen als wir. Ja, und dafür müssen wir, glaube ich, noch einiges tun. Genau, was mache ich jetzt bei Accenture? Also im Prinzip sind wir so ein bisschen zwischen der angewandten Forschung und so den großen Systemintegrationsprojekten, ja, so in der Fortschritt der Technologie. Also es ist auf jeden Fall, wir sind in Deutschland und weltweit auf jeden Fall einen Schritt weiter, als dass das Quantencomputing nur in den Laboren lebt. Ja. Also es gibt viele Unternehmen, die beschäftigen sich damit, was gibt's denn da für Anwendungsfälle? Und die Frage ist halt, wie kann ich auch diese Probleme, die ich da habe, die mathematischen Formulierungen und Daten, die ich vielleicht schon gesammelt habe, so übersetzen und auch, sagen wir, kritisch hinterfragen und testen, um zu schauen, kann ich das denn perspektivisch irgendwann effizient auf eine Quantenhardware abbilden? Ja? Also diese Use-Case-Evaluierung, die Diskussion, welche Hardware ist denn überhaupt für was geeignet. Im Prinzip, ja, nennen wir das Technology Advisory, ja, also wirklich diese Besprechung, was sind denn gute Partner, was sind die Technologien, die ich nutzen kann, bis hin dann zu so frühen Proof-of-Concept-Projekten. Das ist so der Aufgabenbereich, den ich mit aufbaue und auch, sagen wir mal, die Gruppe in Deutschland, die wir jetzt aufbauen und erweitern. Ja, inzwischen sind wir 3-4 Leute und suchen auch noch immer mehr Kollegen, weil die Anfragen immer mehr werden.
Du hast jetzt ja schon so ein bisschen beschrieben, dass ihr so ein Bindeglied zwischen noch angewandter Forschung und der Industrie seid. Wie nah bist du dann noch an der Forschung dran? Also wie sehr musst du dich mit den neuesten Forschungsthemen auseinandersetzen, die kennen? Weil das ist ja auch noch ein Markt, da kommt immer noch mal neues Wissen, ich sage mal, hinzu. Wie stark ist das und wie machst du das?
Also das ist tatsächlich eine spannende Frage. Man muss natürlich schauen, dass man in einem Unternehmen immer im Hinterkopf hat, dass natürlich Accenture ein Dienstleistungsunternehmen ist. Ja? Also alles, was ich tue, muss natürlich auch auf einen Nutzen ausgerichtet sein für die Industrieanwender. Aber die Fragestellungen sind tatsächlich noch sehr forschungsnah. Ja? Also das kann Themen betreffen wie die Hardware, ja? Also ein Verständnis dafür, wie setze ich denn einen Quantencomputer zusammen und was bräuchte denn vielleicht ein deutsches Industrieunternehmen für, man nennt es gerne Emerging Technologies, ja, also für Laser, für im Prinzip Verstärker und so, um vielleicht irgendwann mal der Integrator von Quantencomputing-Bauteilen zu sein. Ja, also das sind so strategische Überlegungen. Da ist auf jeden Fall wichtig und kritisch, dass man differenzieren kann, was kann jetzt ein Quantensimulator aus zum Beispiel Neutralatomen gut machen, was kann ein Quantenanniler. Und da im Prinzip dran zu bleiben, muss auch sagen, dass ich einfach in meiner Freizeit halt einfach diese Veröffentlichung lese, weil ich es an sich auch faszinierend finde. Ja, das findet es natürlich auch für meinen Arbeitgeber, glaube ich, ganz spannend, dass ich da nah dran bleibe. Und abgesehen davon ist man eigentlich auch immer dabei. Also wir haben intern tatsächlich viele spannende Taskgroups, wie wir das nennen, die sich dann mit Optimierung oder Simulation beschäftigen. Also man kann das teilweise mit Journal Clubs vergleichen, wo man dann wirklich die Veröffentlichung von Google und anderen diskutiert und schaut, wie relevant ist denn das jetzt für unsere Projekte? Was gibt's für neue Toolkits, die wir uns anschauen müssen? Genau.
Du hast jetzt schon beschrieben, wie sozusagen dein Verhältnis noch zur Forschung ist. Aber wenn wir es jetzt sozusagen ganz konkret machen wollen, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Kommst morgen in die Firma und machst erstmal einen Kaffee, nehme ich an.
Das Gute ist, ja, wir sind da relativ flexibel. Also ich arbeite viel von zu Hause aus gerade, auch weil die Kunden das zulassen und sogar gerne wollen. Sonst ist tatsächlich der Arbeitsalltag, habe ich es auch gern, wenn man sozusagen in den Projekten, in den Kundenprojekten, in denen man ist, schon mindestens einmal die Woche direkt vor Ort ist, ja, um sich auszutauschen, auch um da, sagen wir mal, eng zusammenzuarbeiten und vielleicht auch, sagen wir mal, nach dem Alltagsjob sozusagen sich auch mal privat auszutauschen. Weil, sagen wir, die Kunden, mit denen man unterwegs ist, das sind häufig auch, sagen wir, Menschen, die sich für Innovation und Quantencomputing begeistern, ja, und es ist einfach spannend, sozusagen den Kontakt zu halten. Sonst einen klassischen Alltag, muss ich tatsächlich sagen, habe ich eigentlich nicht. Ja. Also das reicht von Programmieraufgaben, die ich aber inzwischen immer weniger mache, weil das Team auch wächst, über wirklich klassische Projektsteuerung und Koordination, die ich für einen Projekt mache, wo wir ja im Prinzip eine Forschungsförderung bekommen. Ja, also da trete ich als im Prinzip Projektleiter auf und kümmere mich da tatsächlich auch um Abrechnungen und so mit dem Kunden. Ein anderer Bereich, der, glaube ich, für die Beratung auch bekannt ist, ist so ein bisschen die Vorbereitung und sag mal, das würde ich jetzt sagen, Verkaufsthematik. Ja, also wenn es im Prinzip eine Ausschreibung gibt, wie kann ich dann darauf antworten? Ja, was können wir dann sozusagen anbieten, um auf bestimmte Ausschreibungen zu Quantencomputing oder so von Industrieunternehmen zu reagieren? Und das gibt's auch schon. Genau, aber im Prinzip ist vieles digital. Wir tauschen uns über Teams aus, haben aber auch, sagen wir mal, viele Events oder so, wo man sich dann am Freitagabend oder so mal im Münchner Büro hinterm Ostbahnhof treffen kann und mal mehrere Kollegen kennenlernen kann. Und das Schöne ist tatsächlich, dass es relativ, also durch diesen Projektaustausch und so, lernt man sehr viele Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen in kurzer Zeit kennen. Das fand ich immer ganz spannend.
Du hast jetzt schon erwähnt, dass du viele Leute kennenlernst und dazu vielleicht nochmal eine kurze Abschätzung. Wie viel Zeit, würdest du sagen, verbringst du sozusagen allein im stillen Kämmerlein und erarbeitest dir irgendwas selbst oder liest irgendwas? Und wie viel hast du Kommunikation und Interaktion mit neuen ArbeitskollegInnen oder KundInnen?
Also das hält sich, glaube ich, die Waage und kippt meistens doch so ein bisschen in die Kommunikationsrichtung noch mehr. Ja, also da muss man sich dann selber den Kalender freihalten, dass man halt noch fokussiert arbeiten kann. Also ich glaube, 50-50 ist tatsächlich, wenn man einsteigt, ist auch gesund. Ja, je nachdem, in welcher Rolle man unterwegs ist, ist es auch mehr. Also man kann halt auch reine Programmieraufgaben machen. Und bei mir sind es wahrscheinlich, geht es eher in Richtung, ja, 60-70% Austausch, Kommunikation, Meeting koordinieren, verschiedene Workshops auch organisieren, genau.
Ich weiß nicht, ob das eben schon beim Arbeitsalltag so ein bisschen angeklungen ist. Du hattest ja auch so ein bisschen angesprochen, dass man auch mal vor Ort sein müsste, vielleicht auch mal beim Kunden. Also wie sieht es aus mit Reisetätigkeit im Job? Also gut, momentan ist das alles ein bisschen eingeschränkt, aber vielleicht jetzt mal zu Zeiten, wo das vielleicht nicht so von äußeren Umständen begrenzt ist. Wie sehr muss man da eine Reisebereitschaft mitbringen und wie weit geht das dann auch?
Wenn man bei Accenture anfängt, dann gibt es relativ wenige Positionen, wo man wirklich permanent vor Ort ist. Ja, also das wäre dann so in den, es gibt im Prinzip einige Zentren, wo man wirklich vor Ort auch physikalische Demonstratoren aufbaut und da an Projekten arbeitet. Dann ist man halt recht lokal angesiedelt. Es gibt auch in den Accenture Labs und Sophia Antipolis oder anderen ähnliche Aktivitäten, aber also zu sehr großen Teilen ist es im Prinzip auch, unterschreibt man einen Vertrag, wo man bis zu 80% Reisetätigkeit hat. Ja, also dieses klassische 4 Tage die Woche beim Kunden und einen Tag dann im Homeoffice oder im Büro. Das ist tatsächlich in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, auch ein bisschen reduziert. Aber ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich war auch also sehr interessiert, mal im Prinzip einige Projekte mitzunehmen, wo man auch international beschäftigt ist. Also ich war über 8 Wochen waren das, glaube ich, in Spanien und habe da im Prinzip in einem Chemiewerk die Prozesse analysiert, auch so mit ganz klassischen Datenanalysemethoden, wie man sich das so vorstellt. Da hat man halt dann natürlich in so sehr kurzen, auch sehr intensiven Projekten direkt diesen engen Austausch und das fand ich tatsächlich ganz spannend. Und dann ist es natürlich so, dass man natürlich, wenn man jetzt in Bereichen ist, wo viel Industrie ist, also hier in München, häufig auch Projekte in der Nähe findet. Aber genau, ich war auch schon in Frankfurt, bin da wöchentlich dann 1 oder 2 Tage hingefahren und das hängt tatsächlich immer davon ab, was da so die Anfrage des Kunden ist, ja, und wie man auch selber glaubt, wie das Sinn macht. Aber reisebereit sollte man als Berater auf jeden Fall sein.
Ja, das hört man ja immer wieder. Jetzt hast du aber auch schon internationale Kunden angesprochen. Wie sieht das mit Fremdsprachenkenntnissen aus? Also Englisch ist dann wahrscheinlich Pflicht, aber braucht man noch weitere? Jetzt zum Beispiel in Spanien Spanisch, hilft das?
Also helfen tut's auf jeden Fall. Ja, ich gehöre leider nicht zu den multilingualen Persönlichkeiten. Ich habe in der Schule Latein gemacht. Mir wurde gesagt, dass das natürlich super ist, um weitere Sprachen zu lernen. Aber ich habe dann zu Hochschulzeiten einen Chinesischkurs gemacht, weil ich einfach so ein bisschen die Bandbreite so weit wie möglich halten wollte. Das hat mir bis jetzt in wenigen Situationen geholfen, aber es ist hauptsächlich Englisch, ja.
Du hast jetzt ja schon so über deine Arbeit gesprochen. Sie ist viel mit Reisetätigkeiten verbunden. Du musst dich überall viel neu reinarbeiten. Du hast auch schon so ein bisschen erzählt, dass du auch eigentlich in deiner Freizeit ganz gern manchmal so ein bisschen arbeitsrelevante Themen abdeckst. Wie machst du das für dich selber, dass du eine Work-Life-Balance trotzdem irgendwie erhältst? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man sowas dann gut strukturiert für sich selber, damit man halt nicht ausbrennt?
Genau, also ein Thema ist natürlich, wenn der Job sehr nah an dem ist, wofür man sich sowieso begeistert, ja, dann nimmt man das weniger als Belastung wahr. Da muss man natürlich aufpassen, dass es sozusagen nicht Überhand gewinnt. Ja. Also dann der Ausgleich ist da schon wichtig. Ich muss sagen, also ich mache im Prinzip genügend Sport. Ja. Tatsächlich, also so Zirkeltraining, solche Themen. Tatsächlich bin ich auch den Yoga-Praktikanten anheimgefallen, weil es einfach schlichtweg gut ist, während Corona-Zeiten, ja, mal was für den Nacken zu tun. Und ja, sonst habe ich tatsächlich, also sagen wir, einige Engagements in der DPG. Und treffe mich gelegentlich mit Freunden abends. Ne? Also einfach mal was essen gehen. Die Bierkartenkultur in München ist da relativ hilfreich. Ja? Also man kommt immer überall irgendwo raus, kann sich auch was zu essen mitnehmen. Und genau, und das, also damit schaffe ich mir eigentlich den Ausgleich.
Ich würde jetzt gerne mal so einen kleinen Schritt zurücktreten, weil du hast jetzt schon viel darüber gesprochen, dass Quantencomputing mittlerweile mehr ist als nur irgendwelche verrückten Ideen im Labor. Aber ich kann mich auch schon an andere Vorträge erinnern, in denen gesagt wurde, dass wir in der nahen Zukunft nicht mit Quantenrechnern rechnen müssen für den ganz praktischen Einsatzzweck. Jetzt machst du ja auch eine Beratung, die ja schon irgendwie industrienah ist. Inwiefern ist es denn jetzt überhaupt schon sinnvoll, im Bereich Quantencomputing zu beraten? Oder Ist es denn nicht etwas, das vielleicht erst in den nächsten Jahren, wenn auch die Technologie schon weiter ist, relevant werden würde?
Das ist eine sehr begründete Frage. Ja. Ich meine, im Prinzip mit dieser Frage bin ich auch auf meinen jetzigen Chef bei diesem Karriere-Meeting zugegangen. Und das Spannende ist tatsächlich, dass ich diese Position jetzt innehabe, weil in großen deutschen Industrieunternehmen überall Scouts sind, überall Innovationsabteilungen, die versuchen, solche Themen sehr früh aufzufangen. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist es ein guter Vergleich da mit künstlicher Intelligenz. Also ich meine, wir sind uns vielleicht alle einig, dass inzwischen künstliche Intelligenz oder bestimmtes Machine Learning und Deep Learning tatsächlich Anwendungen hat, ja, wo führende Industrieunternehmen tatsächlich einen kritischen Mehrwert damit generieren. Ja. Also man denkt da an autonomes Fahren mit der Bilderkennung von Tesla oder Facebook mit der Gesichtserkennung, ja. Und das ist ein Thema, wo ich finde, Unternehmen zumindest sehr früh eine gute Idee davon haben sollten, welche Schritte sie da machen wollen und was sozusagen die Kriterien sind, wo sie sagen, okay, jetzt ist das so reif, dass wir das weiter fortführen wollen. Und ich finde, Quantencomputing gehört auf jeden Fall zu den Technologien, die man, wenn man sagt, wir möchten ein führendes und technologieorientiertes Unternehmen sein, die man zumindest scouten sollte. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wir haben tatsächlich ein Team, die zumindest mal ein Portfolio aufmachen und sagen, das sind die führenden Anwendungsfälle, die wir zumindest schon mal in der Schublade haben. Wir haben ein paar Kriterien dafür, wo wir sagen, okay, das soweit ist das im Prinzip im Vergleich zu unserer besten aktuellen klassischen Lösung und eine genaue Idee davon zu gewinnen, welche Anforderungen brauche ich denn eigentlich, stelle ich denn als Anwender an so ein Quantencomputing Provider und Hersteller, um denen auch genau zu sagen, was müssen sie denn daran verändern, um irgendwann ein Problem zu lösen, was mir tatsächlich einen Mehrwert gibt. Ja, und das sind tatsächlich aktuelle Diskussionen. Es gibt einen Begriff, der nennt sich Co-Design, ja, wo es tatsächlich darum geht, Quantencomputer ähnlich wie zum Beispiel ASIC-Chips, ja, oder diese FPGAs, so sehr spezifische Hardware, genau darauf anzupassen, auf bestimmte Anwendungsfälle. Ja, und wenn das sehr großskalige Fälle sind, sehr interessante Anwendungsfälle, die vielleicht ein hohes Gewinnpotenzial haben oder die sehr, ja, einfach sehr breit angewendet werden können, dann ist es halt durchaus spannend, da zumindest sich schon mal so weit vorzubereiten. Ja. Und vielleicht ein anderes Thema ist dann auch immer so die Frage, wie lange braucht denn eigentlich ein Unternehmen, um sich dieser Technologie quasi, um da die Partnerbeziehungen aufzubauen, um die Profile ranzubekommen, die sozusagen den Hintergrund da haben. Ja, und das ist eine große Herausforderung, wie ich höre von vielen Kunden, dass man tatsächlich Algorithmen-Experten bekommt, die einem zuverlässig Antworten darauf geben können. Und das sind alles Fragen, die heute schon die Industrie beschäftigen. Und wenn man sich sagen wir Konsortien wie QTech oder andere anschaut, dann beschäftigen sich auf jeden Fall alle und haben halt im Prinzip auch schon so kleinere Abteilungen, ja, die da versuchen, da tiefer einzusteigen und das genauer einzuschätzen.
Du hast jetzt schon so ein bisschen erwähnt, dass alle sehr am Anfang stehen, aber schon weit in die Zukunft vorauszublicken. Wie lang sind dann solche Projekte üblicherweise? Weil gerade bei solchen langen Vorhersagen möchte man ja eigentlich vielleicht so ein Projekt mal etwas länger mit betreuen, um auch eine optimale Betreuung zu leisten. Du hattest jetzt schon mal was von 8 Wochen gesagt. Reicht das dann so auf der Zeitskala? Oder habt ihr auch mal was ihr vielleicht immer mal so in vierteljährlichen Abständen nochmal besucht oder so?
Also die spannende Abwägung ist dann natürlich immer, ja, dass man, sagen wir, auf der einen Seite den Bedarf hat und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage stellen muss, so wie viel möchte ich denn da investieren? Ja, also wenn man jetzt sagt, wir machen da eine langjährige Partnerschaft, dann ist das natürlich auch eine beträchtliche Investition. Und eigentlich läuft das häufig so, dass im Prinzip auch auf der Unternehmensseite dann da bestimmte Projekte definiert werden. Ja, also vielleicht habt ihr von Airbus oder BMW diese Challenges gesehen oder so. Also es gibt dann auch auf der Seite im Prinzip Projekte, die zeitlich begrenzt sind. Und häufig ist es so, dass man im Prinzip dann als Beratungsunternehmen im Prinzip zu diesen Projekten hinzugezogen wird. Oder wenn halt das dann reifer ist, dass die Teams größer sind, dass man halt auch ganze Programme und Rahmenverträge hat. Ja. Aber typischerweise sind die Projektlaufzeiten, die können von, also es können auch im Prinzip einfach bei kurzen Workshops unterstützen, ja, wo man dann 1-2 Tage dort ist und sich drüber unterhält, einige Ideen sammelt. Das kann im Prinzip ein 4 bis 5 Wochen Kurz- und Strategieprojekt sein, wo man tatsächlich einfach nur bespricht, was ist denn zum Beispiel gerade die Landschaft an Partnern, die ich habe. Wir haben vielleicht, also Ihr könnt euch vorstellen, weiß nicht, ob ihr die Liste schon mal gesehen habt, wenn man nach der Quantum Computing Startup Landscape guckt, ja, dann gibt's da irgendwie schon über 100 wahrscheinlich. Und Unternehmen kriegen da viele Anfragen und so versuchen da einzuschätzen, mit welchen Startups spreche ich denn da. Und solche kurzen Assessments, das dauert wenige Wochen. Und längere Projekte sind dann tatsächlich so, können über mehrere Monate bis ein Jahr gehen, wo man dann tatsächlich mal eine Implementierung macht, die einfach aufzeigt, wie kann ich denn mal, wenn ich eine Digitaleinheit bin, die wirklich Bock haben, auf Deutsch gesagt, zu coden, wie kann ich denn selber mal schauen, was ich mit diesen Quantenmaschinen schon machen kann und was auch noch die Probleme sind, die man da hat.
Du hast uns schon ziemlich gut und ausführlich deinen Arbeitsalltag beschrieben und vielleicht wollen jetzt manche ZuhörerInnen auch in deinem Bereich arbeiten oder überhaupt im Bereich Quantencomputing. Hast du da irgendwelche Tipps für den Berufseinstieg? Also wie kommt man da rein und was kann man machen, um auch in diesem Bereich zu arbeiten?
Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist tatsächlich der Quantum Information und Quantum Computing Masterstudiengänge zu besuchen, ja, oder in der Richtung tatsächlich zu promovieren, entweder in Deutschland oder in den USA. Ich muss sagen, also es gibt also in Deutschland die großen Unis und in der Schweiz, ja, ich habe jetzt, also in München ist natürlich ein Zentrum, es gibt an der RWTH auf jeden Fall einen guten Quantencomputing-Studiengang, ich weiß, die FU Berlin, ja, mit Jens Eisert und anderen, gibt es viele Bereiche, je nachdem, ob man theoretisch oder experimentell unterwegs ist, auch schon von den Informatikern, ja, an der LMU oder also Stuttgart und andere, ja, wo man sich, glaube ich, gut vorbereiten kann. Was, glaube ich, praktisch ist, sich die Programmiersprachen anzugucken. Ja, Qiskit ist relativ weit verbreitet. Es gibt zahlreiche Challenges und Summer Schools, die von den unterschiedlichen Herstellern angeboten werden. Genau, also sich da aktiv einbringen, einfach ein bisschen was auszuprobieren, bei der Community was mit beizutragen. Auf die spannend ist auch inzwischen, ja, die DPG leitet ja im Prinzip auch die Aktivitäten in die Richtung aus, dort auf Konferenzen zu gehen, mal Kontakt mit den Forschern aufzunehmen. Das sind, glaube ich, alles gute Schritte. Und dann gibt es auch mehr und mehr tatsächlich Jobangebote von großen DAX-Unternehmen und so, die ihre Einheiten ausbauen, ja, und händeringend junge Talente suchen.
Das hast du schon gesagt, die suchen händeringend und man stellt sich natürlich immer auch die Frage, mache ich denn eine Promotion oder mache ich sie nicht? Was würdest du denn sagen? Ist eine Promotion, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte, notwendig oder sagst du, kann man schon machen, aber man kann auch noch viel oder die gleichen Kompetenzen vielleicht in der gleichen Zeit direkt in der Industrie oder auch in anderen Bereichen lernen?
Das hängt, glaube ich, tatsächlich davon ab, wo man hingeht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich, sag mal, in der Promotion und im Einstieg jetzt in einem Startup oder so, in einem Jungen, tatsächlich sehr nah an der Wissenschaft bleiben kann. Ne? Also in Deutschland fallen mir jetzt so Beispiele ein wie IQM oder so, die einfach sehr, sehr forschungsnahe Startups sind. Also ich glaube, da hängt es dann davon ab, ja, was man, glaube ich, eher so als seine Arbeitskultur sieht, ja, als seine Art und Weise zu arbeiten. Aber man kann auch, glaube ich, früher, also nach dem Master oder so, wenn man die Grundlagen kennengelernt hat und einfach jemand ist, der vielleicht auch sowieso schon abends immer programmiert und die ganzen Quantencomputing-Challenges von IBM und anderen schon gelöst hat, ja, dann auch eher einsteigen. Also der Doktor hilft auf jeden Fall, ist aber jetzt nicht absolut kritisch.
Wir haben jetzt schon so angesprochen, dass sicherlich Interesse ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, aber es gibt natürlich auch so ein paar externe Entscheidungskriterien oder so weiche Entscheidungskriterien, nenne ich sie jetzt mal. Da kommen noch so zwei unserer Lieblingsfragen auf. Ich stelle einfach mal die erste. Wie sieht das mit dem Gehalt aus? Kann man davon leben? Es ist auf der einen Seite ein Beraterjob, auf der anderen Seite noch eine Technologie, die sehr im Kommen ist, sehr exotisch ist. Wie sieht das aus?
Also ich würde sagen, da funktioniert der Markt so ein bisschen. Ja? Also die Quanteninformationsprofile sind halt sehr gesucht. Und deswegen würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, dass niemand da enttäuscht ist, der zu einem großen DAX-Unternehmen geht über die Bezahlung, die man da bekommt. Vor allen Dingen, wenn man quasi gerade aus der Promotion kommt oder so, dann macht man da schon mal noch einen deutlichen Schritt nach oben. Ich kann dazu sagen, dass Accenture, ja, die marktüblichen Gehälter bezahlt. Und was man, glaube ich, auch, also mein Eindruck war immer, man kann natürlich, also man kann noch höher einsteigen im Gehalt, wenn man in die Strategieberatung geht, aber das ist natürlich auch so, dass man nichts geschenkt bekommt. Ja? Also wenn man sehr viel arbeiten möchte und ein sehr hohes Gehalt haben möchte, dann kann man das gerne machen. Aber ich finde tatsächlich, dass das bei mir der Spagat zwischen Arbeiten und Gehalt, ja, also der Stundenlohn eigentlich schon, bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Also wenn man nach marktüblichen Gehältern in der Beratung schaut, dann hat man da eine gute Vorstellung von.
Ich denke auch, dass das einen guten Eindruck gibt. Und die zweite Frage, mit der ich dann natürlich anschließe, ist, wie familienfreundlich ist denn dein Beruf?
Also da muss ich sagen, ich habe tatsächlich noch keine Kinder, ja, deswegen kann ich da nicht direkt was zu sagen, aber es ist tatsächlich so, dass Themen wie Elternzeit und so alles eine Möglichkeit ist, die man sich auch als Mann nehmen kann. Ja, das ist ja inzwischen zum Glück, glaube ich, selbstverständlich. Mit der Familienfreundlichkeit, man muss natürlich schauen, dass man das mit der Reisetätigkeit übereinbringt. Da muss ich sagen, finde ich schon, dass das familienfreundlich ist, so familienfreundlich wie halt das Konzept von Beratung insgesamt ist. Ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht allen entspricht, was so die Flexibilität ist, die man da teilweise braucht, wenn man doch eher eine andere Work-Life-Balance hat.
Wenn du jetzt nochmal ganz zurückguckst auf deinen gesamten Karriereweg und du hättest nochmal die Möglichkeit, zurückzureisen in der Zeit, zurück in deine Studienjahre, würdest du dir dann noch andere Fähigkeiten aneignen oder andere Module belegen mit dem Vorwissen, was du heute brauchst?
Also ich glaube, ich hätte sehr gerne das Krypto-Modul abgeschlossen, was ich damals einfach, ich glaube, da war ich einfach krank eine Woche, konnte deswegen die Klausur nicht schreiben. Aber sonst muss ich sagen, fügt sich so im Rückblick doch einiges so zusammen, ja, was so die Schwerpunkte betrifft. Und ich würde tatsächlich jetzt spontan nichts daran ändern, was auch daran liegt, dass ich einfach ganz zufrieden bin. Also sicher kann man da noch Sachen optimieren, aber genau.
Hast du vielleicht so zum Abschluss noch so ein paar ganz allgemeine Tipps an Physikstudierende?
Also was ich festgestellt habe, und das passt vielleicht so ein bisschen an diese Geschichte mit der Berufsvorbereitung, dass ich eigentlich häufig bei Themen, dass man als Wissenschaftler häufig sehr, sehr analytisch rangeht und versucht sozusagen eine umfangreiche Datenlage sich zu erarbeiten, ne? Vielleicht sogar eine umfassende, ja? Allumfassend fast gesagt. Und was ich tatsächlich gemerkt habe, wenn ich jetzt zurückblicke, dass abgesehen von der Begeisterung für die Inhalte und Thematik, die eigentlich sowieso immer da war, ja, also ich glaube, da braucht man sich als Physiker keine Gedanken machen, dass man nicht tief genug irgendwo einsteigt, es doch irgendwie häufig die Menschen und Personen auf dem Weg waren, die es mitgeprägt haben. Ja, also das ging los bei meinem Großvater tatsächlich, dann war es die Mathelehrerin, die einen irgendwie begeistert hat, dann der Zivildienststellenleiter, natürlich mein Professor, ja, der mich irgendwie wissenschaftlich geprägt hat. Und ich glaube, sag mal, diese Beziehungen und auch die Möglichkeit, sich mit erfahrenen Menschen auszutauschen, ja, wie mit meinem Mentor, sind am Ende eigentlich so die Wegpunkte, wo man einfach, auch wenn man selber schon eine sehr klare Idee davon hat, wo man hin möchte, nochmal so einen kleinen Push in die richtige Richtung bekommt. Ja. Und das macht tatsächlich vieles leichter. Und ich meine jetzt nicht mehr die Tatsache, dass man sozusagen durch Beziehungen natürlich mehr Optionen offen hat, sondern einfach, dass man durch einen guten Sparringspartner, Freund und Kollegen irgendwie häufig nochmal so einen anderen Blick auf Dinge bekommt. Und ich glaube, das hatte ich tatsächlich unterschätzt in meiner Studienzeiten. Deswegen ist die JDPG auch so super. Ja. Das muss ich euch jetzt einfach mal mitgeben, weil das halt eine weitere Möglichkeit ist, so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und ich glaube, ich hatte es in den Vorbereitungen für den Podcast schon mal erwähnt, dass ich es eigentlich fast ein bisschen bedauere, dass es die JTWG zumindest in Aachen noch nicht gab, ja? Und ich sie damals auch nicht gegründet habe, weil ich gar nicht wusste, dass das geht. Also so Themen wie TEDxRWTH Aachen oder andere Initiativen, das hat einen schon irgendwie sehr geprägt. Und ich finde, es ist auch schön, dass man da lernt, selbst zu gestalten, ja, was teilweise im Studium, glaube ich, auch eher vorgegeben ist. Also das waren auf jeden Fall Themen, die mir sehr geholfen haben in meiner Laufbahn, die ja noch sehr kurz ist. Ne?
Also dann würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal für dieses sehr liebe Lob und diese aufmunternden Worte. Und ich würde sagen, die Frage ist jetzt, wann steht denn auf unser aller Schreibtische ein Quantencomputer statt des normalen Geräts?
Also da bin ich immer noch hin und her gerissen, ja. Also man erinnert sich ja an die Aussagen von dem damaligen Intel-Chef, dass der Markt für Computer vielleicht irgendwie so, ja, eine Handvoll umfasst oder so. Bin aber tatsächlich der Meinung, dass mit der heutigen Technologie und einer effizienten Kommunikation es einfach nie wirklich notwendig sein wird, dass jeder einen eigenen Quantencomputer bei sich zu Hause stehen hätte, auch wenn ich das natürlich super fände. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das, so wie es auch die Unternehmen heute schon machen, im Prinzip über die Cloud nutzen werden und nur bei sehr, sehr timingkritischen Aufgaben dann die Quantencomputer ganz nah an die Anwender rücken. Ja. Und ja, wann das der Fall ist, da müssen wir, glaube ich, den Google- und IBM-Kollegen mal kritisch hinterfragen. Ja, die Millionen Qubits sind ja schon angekündigt bis zum Ende des Jahrzehnts. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass, also die Frage zu beantworten geht auch deshalb schon nicht, weil ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren so viel Zeit da reinstecken und da noch mehr, sagen wir, geniale Kollegen aus der Mathematik, aus dem Engineering, aus der Physik teilnehmen, die halt dafür sorgen, dass das ja schneller geht und passiert, weil ja die beste Vorhersage der Zukunft ist immer noch, sie selbst zu gestalten. Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort und damit die allerletzte Frage. Würdest du wieder Physik studieren?
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann bedanken wir uns für dieses sehr spannende und sehr schöne Interview und wünschen dir auch weiterhin noch alles Gute und viel Spaß bei deiner Arbeit.
Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das sehr professionelle und sehr gute Gespräch.
Das war die 11. Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt sie uns einfach an podcast@jtpg.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid.